Mir ist es wichtig, dass wir, egal was in Zukunft passiert, eine Gesellschaft bleiben, in der ausländische Mitbürger angstfrei sind, sich willkommen fühlen, Teil der Gesellschaft sind. Und das ist meine große Hoffnung, dass das auch so gelebt wird. Und ich habe auch die Hoffnung, dass das so sein wird weiterhin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, bei ganz vielen Marken muss ich nur die Farbe, einen Claim oder eben ein bestimmtes Produkt sehen und es öffnet sich ganz viel in meinem Kopf. Bei der Farbe Magenta denkt man an Telekom, bei Nichts ist unmöglich, an Toyota. Und bei einer Erdbeere denke ich an ein ganz bestimmtes Unternehmen. Mein heutiger Gast hat mit Erdbeeren angefangen. Und daraus ist eines der ungewöhnlichsten, aber auf jeden Fall eines der erfolgreichsten Unternehmen Ostdeutschlands und Deutschlands geworden. Anfang der 90er Jahre beginnt seine Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einem Brief seines Vaters und einem Foto eines Wimbledon-Spiels. Und heute sind die Kahrs Erlebnisdörfer weit über den Osten hinaus bekannt. Mit einem Umsatz von über 250 Millionen Euro, 7 Standorten und einer nationalen und internationalen geplanten Expansion. Mich interessiert dabei, wie wird aus einer einfachen Idee ein Unternehmen dieser Größe? Wie viel Mut braucht es? Wie viel Risiko? Und vielleicht auch, wie viel Craziness? Und was hat mein heutiger Gast in den mehr als 3 Jahrzehnten Unternehmertum über den Osten gelernt? Über all das sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, der Kopf hinter den Kahrs Erlebnisdörfern. Ich sage hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast, lieber Robert Dahl.
Danke für die Einladung. Hallo.
Lieber Robert, ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast und auch wenn ich nochmal auf meine Podcast-Folge zurückschaue, bist du tatsächlich der zweite Westdeutsche in diesem Podcast, wo ich irgendwann gesagt habe, Wessis sind willkommen. Also von daher schön, dass du es hierher gefunden hast. Und wir wollen natürlich sprechen über eure Anfänge und den Weg, was ihr aufgebaut habt, aber vor allen Dingen auch über das Unternehmertum in Ostdeutschland, auch deinen Blick auf die aktuelle Situation. Ich freue mich mega, dass du da bist, weil du bist irgendwie ein Mann, so habe ich dich zumindest wahrgenommen, der irgendwie sagt, was er denkt. Und das ist für diesen Podcast total, total schön. Bevor wir aber einsteigen, ich habe ein Zitat von dir gefunden und das lautet: Niemand kommt mit dem Traum auf die Welt, Erdbeerpflücker zu werden. Weiß gar nicht, ob dich dran erinnerst, aber
Das sage ich oft.
Ja. Okay. Die Frage, was war denn der Traum des kleinen oder des jungen Roberts?
Ich hatte irgendwie schon relativ früh so einen Drang, irgendwas Größeres zu bewegen. Also so mich, also erfolgreich zu sein, um auch so ein bisschen, ich sag das mal, inzwischen rede ich da auch relativ offen drüber, weil ich es auch erst, ich weiß es erst seit ein paar Jahren, wenn man so ein bisschen reflektiert, also um auch so für Anerkennung. Also so, das ist ja, ne, wenn man irgendwie einen guten Instagram-Post macht, dann kriegt man Herzchen. Ich habe irgendwo gelesen, dass dann Endorphine freigesetzt werden. Mhm. Wenn man ein cooles Unternehmen aufbaut wie Karls, dann kriegt man auch eine Menge Zuneigung, wenn man so will, oder Anerkennung. Anscheinend entstehen dadurch auch Endorphine und die machen süchtig. Und das ist so ein bisschen mit mein Trieb auch auf jeden Fall. Also ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Mhm. Das macht nämlich Spaß.
Ja. Aber hattest du so einen Kindheitstraum oder so einen Traumberuf, der nicht Erdbeerunternehmer, Erdbeerpflücker ist, sondern wo du gesagt hast, es hätte auch ganz anders verlaufen können?
Nein, also ich hatte jetzt nicht irgendwie so dieses, ich wollte Feuerwehrmann werden oder Astronaut oder irgend sowas, sowas kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Ich hatte so, das ist heute immer noch ein bisschen so, sehr, sehr vielschichtige Interessen. Mhm. Also ich kann mich für alles Mögliche total begeistern, Hotelier zu sein, Restaurantbetreiber zu sein, auch Erdbeerbauer zu sein. Ich könnte mir aber auch irgendwie ganz andere Dinge vorstellen und ich versuche möglichst viel davon eigentlich zu machen auch.
Ja.
Aber ich will noch mal ganz kurz eben auf diesen Satz eingehen, ja, den du da so zitiert hast, weil ich habe mit diesem Zitat, also was du da anfangs gesagt hast, das habe ich, ich benutze das wie gesagt relativ häufig, aber damit habe ich nie mich gemeint, sondern eigentlich unser ein großes Problem, was wir seit einigen Jahren bei uns im Betrieb haben. Ein echtes, ernsthaftes Problem, und zwar ist es so, dass alleine in meiner Karriere als Selbstständiger oder ja Phase habe ich jetzt schon, also als ich angefangen habe mit dem Erdbeeranbaubetrieb 1993, hatten wir nur polnische Erntehelferinnen und Erntehelfer. Nur polnische. In Polen ist die Wirtschaft dann sehr stark gewachsen. Irgendwann wurden es immer weniger Polen, heute null. Einfach null. Nur noch, es gibt ein paar Management-Positionen hier bei Karlsruhe, wo polnische Staatsbürger arbeiten seit vielen Jahren. Dann kam eine Phase, wo nur ukrainische Studentinnen und Studenten zu uns gekommen sind, bis zum Kriegsausbruch. Über 12 Jahre ging das. Und dann durch den Krieg bedingt, die Männer durften nicht mehr raus, die Frauen wollten teilweise nicht mehr aus Solidarität und so weiter, haben wir uns dann umorientiert nach Rumänien. Wir hatten also schon in den letzten 32, 33 Jahren keinen einzigen deutschen Erntehelfer mehr hier bei Karls. Mhm. Weil niemand auf die Welt kommt mit dem Traum, Erdbeerpflücker zu werden. Mhm. Denn das ist nur etwas, was man nur macht, wenn diese Lohndifferenz zu dem Heimatland so groß ist, dass man sagt, scheiß drauf, ich gehe jetzt auch für 2 Monate Erdbeeren pflücken, auch wenn das wirklich ein harter Job ist und ich eigentlich Lehrerin bin in Rumänien. Ich mache das trotzdem, weil da verdiene ich 8-mal so viel. Ne?
Ja.
Und diese Phase, die läuft allmählich ab, weil auch Rumänien natürlich extrem stark sich entwickelt. Und deswegen arbeiten wir mit Hochdruck daran und einem kleinen Team hier bei Karls mit humanoiden Robotern eben irgendwann die Ernte machen zu können, weil niemand auf die Welt kommt mit dem Traum, Erdbeerpflücker zu werden. Das war so der Hintergrund. Ich wollte es nur mal kurz einmal richtig gestellt haben.
Aber beide Stränge, mega interessant. Aber da wollen wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen, weil natürlich stelle ich mir auch die Frage, wie, ich meine, ihr seid, wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber, ihr seid einfach riesengroße auch Arbeit. Eine Arbeitgebermarke, was bedeutet das für die Fläche, auch in, an den Standorten, an denen ihr seid? Aber da kommen wir gleich drauf. Wir wollen einmal, du hast gerade gesagt, 1993 sozusagen einen kurzen Abriss machen, wie es eigentlich zu dem kam, was ihr heute seid. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, das fand ich irgendwie ganz schön. Es gab so, ja, kleine Momente mit in dieser Entstehungsgeschichte, ein Brief deines Vaters, ein Bild von Wimbledon. Vielleicht nimmst du unsere Hörerinnen und Hörer einmal ganz kurz mit, wie war die Entstehung und wie seid ihr zu dem geworden, was ihr heute seid?
Ja, das ist wirklich eine eigentlich nach wie vor eine sehr schöne Geschichte. Also das fing eigentlich mit dem Bild von Wimbledon an. Also meine Schwester Ulrike, die auch bei uns hier in der Geschäftsleitung mit von Karls ist, für den ganzen HR-Bereich und Karls Academy und so weiter, die hatte das Glück, dass der Zufall wollte es so, dass sie bei einem Schüleraustausch in Wimbledon mit ihrer oder in England mit ihrer Gastfamilie in Wimbledon zu einem Tennisspiel war, hat dort einen Erdbeerverkaufsstand fotografiert, aus dem geschnippelte Erdbeeren mit Whipped Cream, also Strawberries with Whipped Cream, das ist heute noch bei Wimbledon ja ein traditionelles Ding. Die wurden aus dieser Erdbeerbude verkauft, die aussah wie eine große Erdbeere. Mhm. Und dieses Foto, das hat sie, ich glaube, das muss 1990 gewesen sein, meinem Vater gezeigt, als sie wieder da war. Damals noch nicht auf dem Smartphone, sondern als ein ganz normales entwickeltes Foto auf dem Küchentisch. Und mein Vater, der gerade so ein bisschen in einem großen Umbruch war, weil die Schwartauer Werke, unser Hauptkunde, die hatten sich nach Polen orientiert, weil damals die Grenze aufgegangen war. Da gab es in Polen, waren die Erdbeeren halt deutlich günstiger und so weiter. Das war also auch ein Muss, dass die dann da umgestiegen sind. Und dieser Erdbeerstand, den hat mein Vater, da hat er sofort halt eine große Chance drin erkannt, zu sagen, wenn wir so solche Stände hätten und aus denen Erdbeeren an der Straße verkaufen, das wäre eine Revolution. Und das gab, muss man sich vorstellen, vor 35 Jahren, 36 Jahren, so lange ist das her, in Deutschland noch keinen einzigen Erdbeerverkaufsstand, der aussah wie eine Erdbeere. Mhm. Heute gibt es, glaube ich, keinen Erdbeerstand, der nicht aussieht wie eine Erdbeere.
Ja.
Und dann hat er mit seinem guten Freund, mein Vater lebt leider nicht mehr, aber sein damaliger enger Freund Enno Glanz vom Erdbeer auf Glanz aus Hamburg, du bist ja in Hamburg, dann kennst du bestimmt auch die Erdbeerbütchen vom Erdbeer
Absolut.
Auf Glanz.
Absolut.
Und die beiden zusammen haben dann eine Form bauen lassen, das war für damalige Verhältnisse nicht ganz billig, bei einer kleinen Bootsbaufirma, die sind nämlich aus dem gleichen Material, GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, diese Bütchen. Und dann haben beide Betriebe, auch also Enno Glanz und mein Vater haben eine ähnliche Geschichte hinter sich, weil beide Eltern sind aus Mecklenburg-Vorpommern nach Ostholstein geflüchtet, und sind dann beide Väter von den beiden, von Enno und meinem Vater, sind dann Anbauer für die Schwartauer Werke geworden. Insofern war da eine sehr starke Parallelität zwischen den beiden Betrieben und auch eine Freundschaft. Die Freundschaft ist danach auf mich übergegangen. Also Enno Glanz, Enno, wenn du es hörst, viele Grüße. Wir sind seitdem halt sehr eng befreundet und beratschlagen uns oft über Anbauthemen. Und daraus, jetzt muss ich mal schnell die Kurve kriegen hier, wie das denn zu meinem Betrieb eigentlich gekommen ist, hatte mein Vater, also so kam das denn erstmal zur Erdbeer-Direktvermarktung, also Endverbraucher, B2C, wie man heute sagen würde. Mhm. Und dann, als ich dann so ein bisschen mit meiner Ausbildung fertig war und ich habe Obstbau gelernt und war dann ja in Polen habe da Polnisch gelernt auf der katholischen Universität und so weiter. Und da hat mein Vater mir einen Brief geschrieben und sagt, Robert, willst du den nicht selbstständig machen? Geh zurück nach Mecklenburg-Vorpommern, wo wir hergekommen sind. Zwar nicht der Betrieb, den haben wir nicht wiedergekriegt, aber da in der Nähe gibt's ein Stück Land, 10 Hektar. Können wir uns sichern und dann könntest du dich dort selbstständig machen. Und dann habe ich damit 10 Hektar Erdbeeren und ich glaube 11 oder 12 von diesen Erdbeerbütchen dann 1993 angefangen und dann nahm die Geschichte so ihren Lauf.
Mhm. Genau, du sagst, die Geschichte nahm ihren Lauf. Es ist ja nicht beim Erdbeerverkauf geblieben, sondern es ist ja eine richtige, wie es auch selber sagt, Erlebnisdörfer. Hat sich eine Welt draus entwickelt. Vielleicht magst du da nochmal so, also ich glaube vielleicht fast jeder, der diesen Podcast hört, ist schon mal an irgendeinem von euren Standorten vorbeigefahren. Aber was macht aus deiner Sicht so ein Erlebnisdorf so besonders? Was ist die Magie dahinter?
Also ich habe ein Lieblingswort, wenn ich an Karls denke, das heißt niedrigschwellig. Mhm. Das musste ich jetzt sogar vor 3 Jahren auf Englisch lernen. Ich wusste nicht, was niedrigschwellig auf Englisch heißt, weil wir in Oxnard in Kalifornien. Weißt du, was niedrigschwellig heißt?
Nee, ich überlege auch.
Nee, also. Ich sag's, ich verrat's dir. Das heißt Low Threshold. Low Threshold. Wow. Also ein echter Zungenbrecher. Ja. Und ich musste mal in der Stadthalle von Oxnard in Ventura County, musste ich Karls vorstellen. Und dann wollte ich natürlich über mein Lieblingswort reden. Und dann habe ich unseren Projektleiter Axel, ich sag, Axel, verdammt nochmal, was heißt? Also da stand ich schon kurz vor der Bühne. Ich sag, was heißt niedrigschwellig auf Englisch? Dann war der Low Threshold.
Das, er wusste es. Sehr gut.
Ja, der lebt da, der wusste das. Und was macht die Leute oder was ist die Magie von Karls? Also das Niedrigschwellige auf jeden Fall. Also wir nehmen per se, anders als andere Freizeitparks, erstmal keinen Eintritt. Mhm. Bieten auch relativ viel so schöne Dinge an Attraktionen, schöne Shows, wo Bonbons produziert werden und so weiter, die einfach schlicht und ergreifend gar nichts kosten. Und dann gibt es eben noch die Freiheit, dass man so Pay by Ride, also wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, dass ein Großeltern mit ihrer Enkeltochter und die will jetzt eine Runde mit unserer Erdbeerraupenbahn fahren. Mhm. Da muss ich nicht gleich eine Tageskarte kaufen, sondern kann dann für 3,50 Euro die mit der Erdbeerraupenbahn fahren lassen. Die ist happy. Ich trinke hinterher noch eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, nehme vielleicht noch ein Glas Marmelade mit und dann geht's wieder nach Hause und alle sind happy. Und das ist so dieses Unkomplizierte von Karls. Also das ist ein Punkt, der glaube ich, sehr stark dazu beiträgt. Und das andere ist so, es gibt ein Karls-Manifest, was ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Und da gibt es einen wichtigen Punkt, also 22 Punkte sind es insgesamt. Punkt 5 lautet, Verbote sind bei Karls verboten. Und das ist so das, was wir leben wollen, eben in jeder Phase, dass wir, klar, das führt auch hier und da mal zu Konflikten, weil man darf bei Karls die Hunde mitbringen, man darf bei Karls rauchen, man kann es machen, was du willst im Grunde. Es gibt nirgendwo Verbotsschilder und das ist mir eben sehr wichtig. Und das führt aber, glaube ich, auch dazu, zu einem relativ großen Wohlfühlmoment, so dass man sich frei fühlt, entspannt fühlt und man darf laut sein. Es ist alles irgendwie unkompliziert, gerade wenn man auch kleine Kinder hat. Und ich weiß nur, als meine 3 Kinder, als die kleiner waren, meine Frau und ich, wenn wir mal irgendwo in einem schöneren Restaurant oder so waren und dann fällt da eine Gabel runter, dann sitzt man da schon mit Nackenverspannung, weil man denkt, scheiße, jetzt gehen wir hier einen auf die Nerven gerade. Aber das passiert bei Karls nicht.
Ja. Aber also das ist sozusagen, wo du auch sagst, das wird und soll auch die DNA bleiben. Also ein niedrigschwelliges, ein familienfreundliches Plätzchen, ein Erlebnisort, wo Menschen zusammenkommen können und einfach eine gute Zeit haben sollen, ist das total dir wichtig und euch wichtig.
Total, genau. Ja. Wir wollen so, da wo wir hinkommen, irgendwie auch ein schöner Platz sein. Ich meine, man sagt ja heute, es gibt ja da Literatur drüber, der dritte Ort und so weiter. Also neben Arbeit, neben zu Hause noch ein Ort zu sein, wo man sich wohlfühlt, wo es gut riecht, wo es schön aussieht, wo kreative Ideen, wo man inspiriert wird. Das ist mir zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Also wir wollen auch gerne die Besucher, also für mich ist immer so der Ritterschlag und der schönste Moment, wenn wir irgendwas Neues gestaltet haben oder so und dann zücken die Leute ihr Handy und machen Fotos und sagen, ey geil, das ist ja eine gute Idee, das könnten wir uns ja zu Hause auch mal bauen. So, ne? Ja. Also so in dieser Art, ne? Das macht mir dann Freude. Ne?
Ja. Ja. Aber entwickelt sich sowas? Also habt ihr von Anfang an gesagt, das ist das, was uns wichtig ist? Oder gab es irgendwann auch so den Moment in dieser Entwicklungsgeschichte, wo ihr gedacht habt, okay, hier entsteht gerade was Großes. Also ne, 250 Millionen Euro Umsatz und ihr expandiert, kommen wir gleich auch irgendwie drauf. Das ist ja fett. Mhm. Also gab es irgendwie den Moment, wo du gesagt hast, wow, ich glaube, hier entsteht jetzt was, was ich mir vielleicht so habe auch gar nicht vorstellen können.
Ja, es gab so mehrere scharfe Kurven sozusagen, die Kreuzungen, wo wir dann hoffentlich in die richtige Richtung abgebogen sind, aber diese Karls sehr stark geprägt haben. Also es war nicht von Anfang an so, weil dieses mein Vater hatte ja damals diesen langen Brief, den er mir geschrieben hatte mit der Idee, dass ich mich selbstständig mache. Da war die letzten zwei Seiten so eine Art regelrechter Businessplan, zwar handgeschrieben. Im Dezember 91 hatte er diesen Brief geschrieben. Ich war damals in Polen und hatte dann auf zwei Seiten aufgeschrieben, wie dieser Erdbeeranbaubetrieb gestaltet sein könnte, und hat einen sehr, sehr schlauen Satz damit reingeschrieben, in Klammern, unter irgendeinem Punkt auf diesen zwei Seiten. Und zwar stand da drin in diesem Satz: die endgültige Betriebsgröße wird durch die Absatzmöglichkeiten bestimmt.
Mhm.
Klammer zu. Also
Satz.
Sehr schlau. Ja, stimmt natürlich bis heute logischerweise. Das ist ja ein Gesetz, wenn man so will. Und dann durch diesen Erdbeerabrufverkauf entwickelte sich dann ja dieser Hofladen und Spielplätze. Ich hatte dann auch selber dann irgendwann einen starken Trieb da so, dass das irgendwie mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es gab kein Konzept. Und dann entwickelte sich der Laden auch gar nicht mal in eine schöne Richtung. Das war so eher so uns irgendwann ein bisschen zu trashig geworden und hat mich sehr unglücklich gemacht. Und dann gab es eine Weggabelung, war die, dass wir, also meine Schwester Ulrike und meine Frau Stefanie, wir haben irgendwann auf einer Messe in Frankfurt zusammengehockt und ich war sehr tief deprimiert eigentlich über diesen ganzen Unfug, den wir da machen, also inzwischen, also was wir alles so verkaufen, und hat mir alles, vieles davon nicht mehr gut gefallen. Das ist aber schon lange, das ist jetzt so 25 Jahre ist das, glaube ich, ungefähr her. Und da haben wir dann, naja, vielleicht ein bisschen weniger, sagen wir 20. Und da haben wir dann sechs Adjektive entwickelt. Also es waren, wir hatten 100 aufgeschrieben an dem Abend in einem Restaurant, wie wir am liebsten gesehen werden wollen, wenn uns ein anderer beurteilt.
Aha.
Also Adjektive.
Okay.
Und dann hatten wir so, ich glaube, gut 90 hatten wir aufgeschrieben. Und die haben wir dann mit netten Leuten aus Berlin von Dan Perlman, die haben dann uns geholfen, diese Adjektive zu sortieren. Dann sind am Ende 6 übrig geblieben. Achtung, ich versuche sie mal zusammenzukriegen. Jetzt habe ich sie mir nirgendwo aufgeschrieben. Liebevoll, kreativ, augenzwinkernd, familiär, großzügig und, jetzt habe ich wirklich was vergessen. Jetzt, das waren ja nur 5.
Das waren 5?
Familiär. Unfamiliär.
Okay.
Genau.
Ja.
So. Und die haben wir uns dann auf eine große Tafel gedruckt und das waren dann von dem Moment an unsere Leitlinie, unsere Leitplanken, und haben gesagt, wir bauen jetzt Karls um, bis alles, was wir tun, von diesen 6 Adjektiven, mindestens von einem oder mehr dieser Adjektive beschrieben wird. Wenn es nicht der Fall ist, weg damit. Also für Produkte, für Gebäude, für neue Klamotten für die Mitarbeiter. Immer wieder durch die Brille: ist es liebevoll, ist es kreativ, ist es authentisch, ist es augenzwinkernd, familiär, großzügig. Also so.
Ja.
Und dann hat uns das unheimlich geholfen. Also damals war so die Idee, wir machen Karls jetzt aus zu einem Unternehmen, was uns selbst gefällt, oder wir hören auf damit und machen wieder nur Erdbeeren.
Ja.
Heute kann ich sagen, also ich liebe Karls heiß und innig, ich mag das, was wir tun, und natürlich gibt es immer wieder Punkte, wo man sagt, naja, das muss verbessert werden, das ist nicht ganz cool jetzt gerade und so. So, und das war eine Weggabelung. Dann die zweite Weggabelung, dieses Naming Karls. Der Laden hieß ja am Anfang nur Erdbeerhof Rövershagen, weil es gab ja nichts mit Erlebnisdorf oder sonst wie was. Aber als ich meine Frau kennenlernte, da 2000 war das, Silvester 2000, da hatten wir dann, die hat damals in Hamburg in der Werbeagentur gearbeitet, und dann sind wir da so nach ein paar Monaten nach New York unterwegs gewesen und sind da so durch die Straßen spaziert, und dann hingen da überall diese hübschen Schilder mit Logos und Established 1962 und was weiß ich nicht alles, und da meinte meine Frau, Mensch, irgendwie dein Laden, der hat ja gar keinen richtigen Namen. Ich so, hä, wieso, der heißt doch Erdbeer auf Rövershagen. Nee, Name.
Ja.
Und dann
haben
wir so darüber diskutiert, und dann sind wir irgendwie auf den Vornamen von meinem Opa gekommen, weil wir dachten, das passt so ein bisschen zu diesem Ländlichen und so weiter. Dann hatte mein Vater, der lebte damals noch, mein Opa war schon 1984, glaube ich, oder 83 gestorben. Und mein Vater hat uns dann erzählt, wie das war mit der Gründung 1921 und so. Und dann hat dann eine Rostocker Werbeagentur aus diesem Brainstorming sozusagen dieses Logo Karls seit 1921 entwickelt.
Ja.
Und dann gab es diese Umbenennung. Ja, das war so ein Meilenstein, denn der nächste war so, als wir unser erstes Fahrgeschäft 2008 eröffnet haben, am 1. Mai 2008. Und dann 2011 der Entschluss zu sagen, wir wollen das an mehreren Standorten machen, in ganz Deutschland am liebsten.
Ja.
So, und das war so in Kurzform so, was uns so bis heute getrieben hat.
Ne? Ja. Ja, ich finde, und also alleine wenn du diese 6 Adjektive aufzählst, man spürt das schon, ne? Also man spürt, wenn man reinkommt, man spürt an euren Produkten, an der Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen. Da ist was sehr Familiäres, da ist was sehr Authentisches, da ist irgendwie was sehr Nettes. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das auf Menschen so eine richtig tolle, es ist so ein, wie du gesagt hast, so ein dritter Ort, wo man einfach gern hingeht, wo man gern ist, wo man miteinander ist. Also von daher mega schön. Mich würde vor allen Dingen auch noch interessieren, das Unternehmertum, also du als Unternehmer. Da ist ja so ein Imperium aufzubauen, das macht man nicht alleine, das ist logisch. Du hast von deiner Schwester gesprochen, du hast von deiner Frau gesprochen. Aber letztlich gibt es ja wahrscheinlich für dich auch so einzelne Parameter oder Menschen, wo du sagst, die haben mir oder die sind mir wichtig, wenn ich entscheide, wenn ich Dinge irgendwie entscheide, linksrum oder rechtsrum. Mhm. Bist du Bauchmensch? Bist du Zahlenmensch? Verlässt du dich auf deinen Instinkt? Steht da überall eine große, ein 10-Jahres-Plan dahinter? Wie würdest du das beschreiben?
Mhm. Also es ist eine Mischung. Also A, bin ich wirklich ein Zahlentier sozusagen. Also ich liebe Kopfrechnen, ich liebe Prozentrechnen, ich liebe es super schnell zu rechnen, also so Zusammenhänge möglichst, also gar nicht so zu berechnen, sondern zu sehen und ziehe mir jeden Morgen wir haben so ein automatisches Berichtswesen, wo dann morgens um 5.03 Uhr, warum auch immer das immer, da kommt immer, ich lasse mir das per WhatsApp schicken, weil ich seit einem Jahr versuche, keine E-Mails mehr zu lesen, und dann kriege ich morgens also eine automatisierte WhatsApp mit so einem ungefähr 39 Seiten langen Report des Vortages.
Okay.
Also der ist über 39 Seiten, wo dann alle Standorte mit Vorjahreszahlen, Vergleichszahlen, Lohnkosten, Quoten etc., Besucherzahlen, und die bis ins tiefste Outlet kann ich dann reingucken. Also oben gibt es ein Dashboard, wo das alles zusammen ist, aber dann geht's halt immer tiefer, und das ist mir schon enorm wichtig. So, aber gleichzeitig, wenn größere Entscheidungen anstehen, die wälze ich einmal in meinem Kopf, in meinem Bauch sehr, sehr stark, auch unabhängig von Zahlen. Also meistens treffe ich zahlentechnisch sehr unvernünftige Entscheidungen. Mhm. Das rächt sich natürlich auch ab und an mal, indem das dann ein Flop wird, aber oft klappt es auch. Und dann bespreche ich das mit sehr vielen Menschen, die mir wichtig sind. Also Freunde, Freundinnen, Menschen, wo ich weiß, die haben eine gute, und natürlich mit meiner Familie, also mit Leuten hier aus der Firma und so weiter. Also wenn ich gerade so ein Thema habe, dann erzähle ich das notfalls auch dem Uber-Fahrer irgendwie. Mhm. Und also ich versuche möglichst viel dann irgendwie Feedback zu kriegen aus allen Himmelsrichtungen und so weiter. Und dann forme ich mir da irgendwann dann so ein Bild daraus, und dann versuche ich dann das Richtige zu entscheiden einfach.
Ja. Also wenn du deine nächsten Expansionspläne in diesem Podcast teilen möchtest, feel free. Wir sind gute Sparringspartner. Aber gab es so Momente, wo du gesagt hast, Fehlentscheidung, grobe Fehlentscheidung? Und irgendwie signifikante Fehlentscheidung, oder bislang Gott sei Dank noch nicht passiert?
Doch, massenhaft. Also andauernd natürlich, also kleinere Sachen täglich, mittlere Gott sei Dank nur ab und an. Und große Fehlentscheidungen hatten wir auch schon. Also die größte oder die am tiefsten gesessen hat, das war mal, ich hatte unweit von hier einen alten, wunderschönen Mühlenhof gekauft, also unweit von unserer Zentrale, wo es ja schon das Erlebnisdorf gab oder den Erlebnishof damals in Rövershagen. 2001 war das, also schon lange her. Aber dann, ich habe so ein Faible auch für alte Immobilien und alte Gemäuer irgendwie, die ziehen mich magisch irgendwie an. Und dann hatte ich diesen Mühlenhof gekauft und habe mir eingebildet, dass das eine sehr gute Idee wäre, dann noch so einen Erlebnishof zu bauen, obwohl das nur 10 Kilometer von unserer Zentrale entfernt war. Mhm. Aber ich hatte mir so eingeredet, ja, das ist ja eine ganz andere Verkehrsströme, weil da geht's so hier zu diesem Überseehafen, wo die ganzen Skandinavier von der Fähre kommen und bla. Ich hatte mir das alles so schön geredet. Ich hätte stutzig werden müssen, als die Deutsche Bank damals, das war damals unsere Hausbank, da hatte ich das eine Finanzierung angefragt, und die hatten sich das dann überlegt, und ich hatte gedacht, ach, das wird sowieso was. Hatte schon mal kräftig angefangen, da Baufirmen zu casten. Die waren da alle schon kräftig am Bauen. Ich hatte noch gar keine Finanzierung. Und dann hatte die Deutsche Bank, als wir da so mittendrin waren, gemeint, sie haben sich jetzt überlegt, also nee, das würden sie doch nicht gerne finanzieren, weil das ist, sie sehen da einen zu großen Konflikt hier zwischen. Da habe ich gedacht, die Idioten, denen werde ich zeigen, jetzt erst recht, so nach dem Motto. Mhm. Aber sie hatten recht. Mhm. Es lief nämlich null.
Okay.
Das war so eine Katastrophe, und ich habe das auch, deswegen darf ich das auch sagen, dass ich da gedacht habe, so ein Idiot, weil ich habe denen das hinterher natürlich auch selbst alles so gesagt, dass ich im Nachhinein, muss ich zugeben, sie hatten recht, aber das hat unseren Betrieb, der damals ja noch sehr viel kleiner war, ne? Also 2001, wie gesagt, wirklich in den Grundfesten erschüttert, ne? Weil ich hatte da einige Millionen Euro investiert, die wir im Prinzip nicht hatten. Und da haben wir relativ lange gebraucht, so, ich glaube, so mindestens 2 bis 3 Jahre, um so unsere Wunden da zu lecken und da wieder rauszukommen. Und das hat aber auch viel Gutes bewirkt hier mit mir, also gemacht. Und also doch nicht so vollkommen verstrahlte Entscheidungen zu fällen, sondern doch ein bisschen auch mal doch nochmal gut nachzudenken bei einigen Sachen.
Ja, und ich fand es interessant, du warst ja letztens im OMR-Podcast, den habe ich mir natürlich auch angehört. Du hast gesagt, du hast lange Zeit auch so ein bisschen, wie soll man sagen, also ohne regelmäßige Jo-Fixe und ohne Abstimmung oder sowas geführt. Hast auch gerade ja selbst gesagt, schaust eher unregelmäßig bis gar nicht in Mails, sondern versuchst vieles über WhatsApp zu machen. Das hast du jetzt so ein bisschen, in Anführungszeichen, geändert, gedreht. Warum?
Ich lache, weißt du, warum ich lache? Weil ich lache gerade darüber, weil der OMR-Podcast ist ja, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Aber ich habe das genau, also dieses, was ich da erzählt habe, habe ich genau 4 Monate durchgehalten.
Ah.
Fast fünf.
Okay.
Und dann begann eine Ausnahmesituation, weil wir in Oberhausen unser Erlebnisdorf, also unser 8. Erlebnisdorf gebaut haben.
Ja.
Das ist jetzt unlängst gerade im Ruhrgebiet, das ist jetzt unlängst gerade eröffnet worden. Und am 22. Juli war die Eröffnung, also gestern vor 3 Wochen. Und da habe ich das alles über den Haufen geworfen, meine guten Vorsätze. Jetzt ist der 22. Juli schon lange wieder vorbei, schon fast einen Monat. Und ich habe da aber noch nicht wieder hin zurückgefunden. Und ganz ehrlich, im Moment kann ich mir das auch gar nicht wieder vorstellen, in diesen Käfig zurückzukommen.
Okay, na dann, damit Grüße an Kollegen Westermeier. Jetzt hier,
ja.
Hier ist Status quo.
Sehr
gut, okay. Wir wollen so ein bisschen auf das Hier und Jetzt natürlich zu sprechen kommen. Und auch auf das, was ihr plant. Du hast gerade gesagt, das achte Erlebnisdorf ist geplant worden oder ist eröffnet worden. Wenn ich dich heute fragen würde, wo stehst du in 5 oder 10 oder wie auch immer vielen Jahren, wie viel Platz ist für Erlebnisdörfer? Glaubst du, da ist auch national gesehen, werden wir in 5 Jahren dann bald 18 haben? Oder sagst du, nee, wir fokussieren auch auf die sind? Wohin wollt ihr marschieren?
Nein, also ich möchte auf jeden Fall mehr und weil Karls, das sind ja keine riesen Freizeitparks, ne, so wie das Phantasialand oder Europapark, die eine viel größere Strahlkraft haben. Guck mal, wenn ich in Europapark, ich gehe gerne in Freizeitparks, aber wenn ich da, ich fahre 1000 Kilometer, um in Europapark zu gehen. Ne, und das machen ja viele Familien in Deutschland oder nach Efteling in Holland, da gibt es auch einen tollen Freizeitpark. Zu Karls, sag mal, da fahren die Leute 1 Stunde. Oder manche auch 1,5, aber nur aus vielleicht Ermangelung, weil es in der Nähe keinen weiteren gibt. Deswegen ist also mein Plan eigentlich, dass ich gerne möchte, dass 2035 niemand in Deutschland länger als 1 Stunde fahren muss, um ein Karls-Erlebnisdorf zu erreichen. Und die Mission, unser Fun Factory, ich habe eine Projektentwicklungsabteilung gegründet bei Karls, die heißt Fun Factory, Karls Fun Factory. Und da, wo wir so eben so diese Bauthemen und so weiter bearbeiten. Und da ist unsere Mission eben 60 Minuten bis 2035.
Okay.
Ja.
Und das finde ich auch schön, weil das ist, was wir vorhin ja auch schon hatten, es ist für viele einfach eine schöne Art, auch dem Alltag zu entfliehen, rauszukommen, was zu essen, ein Fahrgeschäft zu machen. Ihr habt Hotels dabei, auch das fand ich spannend, wie ihr euch sozusagen an das Thema Hotellerie angenähert habt. Auch da ihr mit sehr viel Liebe und sehr viel, was wäre uns denn wichtig, wie ein tolles Hotelzimmer aussieht. Die Frage ist ja so ein bisschen aber auch, wenn Deutschland sozusagen abgegrast ist, und das hat man jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Medien entnehmen können, der Blick ins Internationale, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, Mallorca steht im Raum, die USA steht im Raum.
Mhm.
Ist das auch part of the deal und sozusagen Teil eurer Strategie, auch Cars ins Ausland zu übersetzen?
Ja. Ich meine, da ist natürlich auch ein bisschen oder nicht ein bisschen, also viel Abenteuerlust dabei. Ne? Also so dieses, also diese Sache zum Beispiel jetzt in Oxnard, da ist jetzt ja am Samstag die große Abrissparty, findet da statt, also mit Oberbürgermeister und 500 Gästen und Live-Musik, und dann wird das zelebriert, dass das erste Gebäude, weil die Gebäude, die auf dem Grundstück, auf unserem Grundstück stehen, die müssen leider alle abgerissen werden, weil die total baufällig sind. Da wird, also gibt es so eine Tradition einer sogenannten Demolition-Party mit Burger-Essen, und Künstler sind da, die mit den Kindern den Bauzaun bemalen und eine Versteigerung der alten Artefakte aus den alten Gebäuden, die dann für Vereine, die also sozial schwachen Kindern helfen und so weiter, und also ein Riesending. Und dieses Ganze, diese Entwicklung zum Beispiel von diesem ersten Standort Karls in USA, in Kalifornien, das ist ein Reiz, ein Abenteuertrip, der elektrisiert hier viele bei Karls. Also mich natürlich total auch, aber ich merke auch viele, mit denen ich darüber rede bei Karls, die mir dann schreiben, meiner Schwester schreiben und sagen, Mensch, können wir da mitmachen, können wir da hin, können wir da mal ein halbes Jahr mit aushelfen und so. Und da haben so viel Bock drauf, und das irgendwie macht das was Gutes hier mit Karls, diese, dass wir uns so fordern und so derart stark unsere Komfortzone verlassen, weil vieles muss dann in Frage gestellt werden, unsere Kassensysteme, Abrechnungssysteme und so weiter. Und wir lernen natürlich dadurch wichtige Dinge. Und ich habe, also können mir total vorstellen, also ich sehe da im Moment keine, habe da keine Blockade im Kopf, wenn jetzt angenommen, das sollte laufen in Oxnard. Ich sehe keinen Grund, warum man das nicht an ganz vielen Stellen in den USA auch machen sollte noch.
Ja. Was wäre so ein, ja, so ein Traumstandort von dir?
Neben Oxnard.
Mhm.
Also ich natürlich erstmal vielleicht da, wo ich bin ein Fan von Austin in Texas. Ich könnte mir Florida vorstellen. Ich könnte mir ganz viele Stellen vorstellen eigentlich. Also so richtig weiß ich das auch noch nicht. Also jetzt wir konzentrieren uns jetzt erstmal sehr, sehr stark auf diesen einen Standort und sind auch natürlich so, wollen wir sagen, respektvoll neugierig, ob die Amerikaner irgendwie Karls feiern oder nicht.
Ja. Ja. Aber es ist zumindest erstmal gut auszusprechen. Also wahrscheinlich wird es ein Kors, aber es ist einfacher als der ursprüngliche Name, unter dem du gestartet bist. Ich glaube, spätestens
ja,
da
wobei wär's. Wir gerade so, also auf unserem Bauschild in Oxnard, da steht jetzt Karls Eat Shop Play. Aber weil wir noch nicht den Mut hatten, das Erlebnisdorf zu nennen. Aber wir haben auch manchmal ein bisschen Bock, das Erlebnisdorf zu nennen. So als kompletter Zungenbrecher. Und dann die Leute so allmählich das lernen zu lassen, was das eigentlich bedeutet.
Absolut. Vielleicht wird der Erlebnisdorf das neue Kindergarten. Da ist ja auch irgendwie Englisch und Deutsch.
Ja.
Vielleicht so. Also das wäre doch mal das Ziel. Du hast es vorhin gesagt, sowohl in Deutschland als auch international. Karls lebt ja so ein bisschen von dem Handgemachten, von dem Individuellen, von dem Familiären. Jetzt plant ihr einen Standort nach dem anderen. Wie schafft man es, das sozusagen das Skalieren, das Großmachen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber trotzdem dieses liebevolle, handgemachte, dass das auch beibehalten wird? Also es, die Leute auch merken, vielleicht unterscheidet sich der eine Standort vom anderen und es ist nicht more of the same und überall. Wie kriegt ihr diesen Spagat hin?
Ja. Das ist ein ganz großes Thema, über das wir hier auch nonstop reden, fast in jedem Design-Meeting und Baum-Meeting. Also so, man könnte das so Überschrift wachsen, ohne die Seele zu verlieren. Und also so ist so unser Credo irgendwo, ne? Und wie schaffen wir das? Glaube ich, durch die Tatsache, dass wir uns dessen total bewusst sind. Also, dass wir dieses Bewusstsein haben, genau das nicht zu wollen. Und dann sind natürlich ganz viele Menschen hier einfach um mich herum bei Karls, die einfach sehr viel Liebe in die Details reinbringen. Wenn ich jetzt an Oberhausen denke, unser 8. Standort im Ruhrgebiet, da haben jetzt zum Schluss war dann, ich weiß nicht wie viel, aber mindestens 20 Künstlerinnen und Künstler, die per Hand einfach die Gebäude nochmal so beschriftet haben und dekoriert. Und dann sind wir aber auch mit einem Thema, mit dem Curryversum, auf den Standort Ruhrgebiet eingegangen und haben zwei Lieder komponieren lassen, die so in so einem Ruhrpott-Slang die Fahrt da begleiten, haben von einem unserer Designer eine riesige Currywurst designen lassen, auf der man jetzt durch das Curryversum reitet, also auf 20 insgesamt. Mhm. Und lauter so ein Quatsch. Also wir wollen das einfach, dass wir diese Liebe zum Detail bewahren und eine Individualität und Kreativität, das macht, also ist Teil mit von dem Spaß, den wir beim Entwickeln haben. Also ich würde, glaube ich, sehr unglücklich werden, wenn wir nur noch so Copy-and-Paste-mäßig irgendwo ohne Bestandteil der Community vor Ort zu werden. Mhm. Das würde mich unzufrieden machen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin jetzt in den letzten Monaten zu einem Ruhrpott-Mensch irgendwie geworden. Mhm. Ich bin aber auch ein Döbelner in Mittelsachsen geworden und bin aber auch ein Lokstädter bei Bremerhaven geworden in der Zeit, als wir da so stark. Und diese Verbindung danach, die hört nicht mehr auf. Also man kann, also da steckt ja in uns Menschen viel mehr drin. Also wo man überall so enge Kontakte aufbauen kann. Und für mich ist das eine irre Bereicherung. Also wie auf die Art Deutschland kennenzulernen und solche so eine Verbindung zu haben. Das und in Oxnard natürlich auch.
Ja. Ja. Vielleicht ist das die schönste Überleitung, die du machen konntest, nämlich irgendwie überall verwurzelt zu sein und auch so eine Verbindung kennenzulernen. Wir wollen natürlich auch noch darüber sprechen. Du hast damals, ihr seid in Mecklenburg-Vorpommern angefangen und du warst in einer Sendung beim MDR und als man dir dann so zuhörte, hat man gemerkt, da ist so viel auch Positives, was du zu berichten hattest. Wenn wir uns einmal nochmal an die Zeit zurückerinnern, du hast vorhin gesagt, 92, 93 hast du angefangen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie hast du die damalige Zeit sozusagen in dieser Zeit nach der Wiedervereinigung wahrgenommen, Unternehmen zu gründen mit den Herausforderungen, aber auch mit den Chancen, die sich damals geboten haben? Wie erinnerst du diese Zeit?
Ja, ich kann das mehr so, also ich war damals, ich war ja 22 und muss zugeben, wirklich nicht besonders reflektiert. Also ich habe jetzt damals mir keine Gegenwartsgedanken, also wenig Gegenwartsgedanken gemacht und habe gesagt, oh, das ist ja gerade großartig, was uns hier widerfährt oder irgendwie was. Ich kann jetzt nur rückblicken, mich daran natürlich, wenn ich mich daran erinnere, dann sehe ich, dass wir von vornherein eigentlich unglaublich positiv aufgenommen worden sind. Ich kann mich heute oft über einen Zeitungsartikel amüsieren. Der ist, also ich erzähle es einfach mal, weil heute wäre das ein bisschen verwerflich. Aber damals war 1993 war das. Da haben, ich hatte 60 Erntehelferinnen und Erntehelfer aus Polen. Mhm. Und die haben, es ist lange her, deswegen darf ich es ja sagen, und neben dem Erdbeerfeld, also die hatten sich selber Zelte mitgebracht. Die kamen dann in diesen ganz kleinen Polski Fiat, heißt der. Das ist so ein ganz kleines Modell von, der heißt tatsächlich Polski Fiat, so ein eckiger kleines Auto. Wie auch immer man dazu Fiat reinpasste, ist mir ein Rätsel. Und das Dach war auch noch 1,50 Meter vollgepackt, aber das war so das typische Bild. Damit sind dann die Leute aus Polen gekommen und haben dann neben dem Erdbeerfeld im Wald gezeltet. Wir hatten dann von der LPG in Rübershagen einen großen Wasserwagen organisiert, damit man sich waschen konnte. Und die Toiletten waren der Wald. Und jetzt kommt's, die Geschichte. Also die, weil, wie erinnere ich das? Heute würde man sagen, das ist sozusagen ein Skandal. Damals gab es einen Artikel in der Ostsee-Zeitung 1993 über eine ganze Seite. Das ist hier unsere hiesige Hauptzeitung von der Matzer-Gruppe, die darüber geschrieben haben, wie romantisch das ist, dass die Erdbeerpflücker direkt neben dem Erdbeerfeld im Wald zelten. Und der Chef hat sogar einen Wasserwagen organisiert. Und das ist so, also heute wäre das natürlich absolut nicht vorstellbar, irgendwie so diese Art und Weise. Und ich sage jetzt auch gar nicht, dass das so toll war irgendwie, dass es damals darauf weniger Rücksicht genommen wurde. Aber es war halt eine große, so eine Pionieraufbruchstimmung irgendwie, wo solche Dinge möglich waren, ohne dass man da an den Pranger gestellt wurde. Und am Ende, das, ich sag's jetzt doch einmal so, ich glaube, dass daraus denn auch doch es etwas leichter vielleicht war, das ein oder andere auch aufzubauen, mit ohne viel Geld, ne? Und so, ne? Aber ich will nicht sagen, dass es heute sehr schwer ist, ein Unternehmen aufzubauen. Ich würde sagen, heute gibt es ganz andere Möglichkeiten durch KI etc. etc. Aber das war so eine Niedrigschwelligkeit auf eine andere Art, die einem das Leben auch sehr unkompliziert gemacht hat.
Irgendwie. Ja, auch so ein bisschen Hemdsärmlichkeit, ne? Einfach machen und anpacken und sich zurechtruckeln. Ja. Würdest du sagen, du hast gerade schon ein bisschen in die Richtung geguckt, würdest du sagen, es ist heute ähnlich, auch vielleicht im Vergleich? Jetzt hast du ja nur an dieser, also nur in Anführungszeichen, da ursprünglich dein Unternehmen gegründet, aber du hast ja die verschiedenen Erlebnisdörfer in ganz Deutschland gemacht. Siehst du da Unterschiede?
In der kommunalen Verwaltung, meinst du?
Ja, oder in den Ausgangsvoraussetzungen, in den Grundstrukturen, eine Firma zu gründen, sich zu entwickeln, Dinge aufzubauen und letztlich natürlich auch so groß zu skalieren.
Okay. Also wir haben ja irre viel mit verschiedensten Kommunen. Also Kommunen, sprich also entweder Stadtverordnetenversammlungen, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Gemeinderäte und so weiter. Mit solchen Leuten haben wir ja wöchentlich zu tun an verschiedensten Stellen in ganz Deutschland. Was ich in den letzten Jahren so für eine Erkenntnis erlangt habe, und das verwundert vielleicht einige, aber also es wird ja sehr viel so Bürokratie-Bashing in Deutschland, Behörden-Bashing und so betrieben. Ich habe für mich eigentlich die Erkenntnis gewonnen, dass Deutschland, was das angeht, einfach ein sensationell gut organisiertes Land ist, wo man sehr präzise und gut zu seinem Recht kommen kann, wenn man ein vernünftiges Planungsbüro hat, Architekten, dann reicht man einen Bauantrag ein, wenn der vollständig ist und so weiter. Es gibt also keine Willkür. Mir ist noch nie Willkür in Deutschland begegnet. Wenn ich jetzt so, weil wir immer so, man guckt immer ins Ausland, ja, da ist ja alles viel einfacher, da ist so und so und so. Also ein bisschen habe ich Deutschland dafür lieb gewonnen. Von hier aus sagen wir immer, ja, in Amerika, da ist ja alles viel unbürokratischer. Also das habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem anderen Podcast gesagt, aber seitdem ich in Kalifornien die Bürokratie kennengelernt habe, liebe ich wirklich die deutsche Bürokratie. weil wir sind nur sehr verwöhnt und haben es nur, glaube ich, vergessen, das zu verstehen irgendwie. Ne? Ja. Es ist doch alles super organisiert hier bei uns und es gibt nicht irgendwie, ja, wenn von irgendeiner Sachbearbeiterin wenn der meine Nase nicht passt, so dass sie mir dann keine Genehmigung erteilt. Das ist ja nicht der Fall, sondern es ist alles irgendwie gut organisiert und geordnet. Und wenn wir uns an die Regeln halten, also als Firma Karls, und so geht mir das also von Oberhausen über Sachsen bis nach Schleswig-Holstein und MacPom, und also ich bin da ganz happy eigentlich.
Ja. Und das ist ja auch schön, man spürt zumindest irgendwie so eine Verbindung mit den lokalen Behörden, Kommunen, weil es ist ja eine Win-Win-Situation, ne? Irgendwie, es wird eine Attraktion für die Region geschaffen und ihr könnt expandieren. Wie ist es denn gerade auch so bei den Standorten auch in Ostdeutschland? Seid ihr, was die Arbeitgebermarke anbelangt, habt ihr viele Leute, die da aus der Umgebung kommen und schafft der somit auch Arbeitsplätze und seid irgendwie eine fest verankerte Größe? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es gibt viele Menschen, die auch gerne bei Karls sozusagen mitmachen wollen. Also Ulrike, meine Schwester, wenn die mit ihrem Team, wir sind da auch unglaublich, würde ich mal sagen, sehr beweglich und innovativ. Also genügend Arbeitskräfte zu finden, indem wir flexible Arbeitszeiten und alles Mögliche an Bedingungen irgendwie so gut es nur irgendwie geht hinbekommen. Und wenn Ulrike so ihre Jobtage an einem neuen Standort macht, sagen wir jetzt in Wernigerode im Harz oder in Döbeln in Sachsen, dann ist da ein großer Zuspruch. Und so, es gibt halt viele Leute, die Karls auch so privat gut finden und sagen, ach, da würde ich auch gerne arbeiten irgendwie in dem Laden. Es gibt dann natürlich auch wieder welche, die sagen, also das ist mir da zu wild bei denen, weil es ist auch nicht ganz ohne, ne? Da ist halt oft viel los und alles. Und aber wer an sowas Spaß hat und der ist da gut aufgehoben, und das sind viele.
Ja. Und es gibt keine Verbote. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das ist gar nicht so einfach zu leben. Ja, naja, es gibt jetzt gerade so ein Thema, weil wir nehmen ja keinen Eintritt und haben so eine. Es geht darum, dass sich also so, sagen wir, so ein Picknick mitzubringen zu Karls. Das möchten wir nicht, ne? Weil wir sozusagen möchten, dass die Leute vielleicht bei uns dann einen Kaffee trinken und sich nicht alles mitbringen, weil sonst wird es halt eng für uns. Und da haben wir jetzt gerade so ein bisschen, es ist jetzt so ein bisschen gerade durch die Presse gegangen, in der letzten Woche war das so am Standort da in Oberhausen und in Elztal, dass es da ab und an vorkommt, dass die Leute dann eben doch auch sehr, sehr viel, also einen ganzen Bollerwagen voll Dinge mitbringen. Und das sehen wir halt nicht so gern und haben das jetzt so versucht, uns jetzt, und das ist so ein Punkt, jetzt, wir wollen keine Verbote.
Ja.
So, auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht, dass eben so viel mitgebracht wird. Jetzt haben wir das so mit Fairness und so weiter und haben uns jetzt so ein bisschen durchgemogelt, dass wir sagen, natürlich irgendwie, wenn jemand Allergien hat, wenn irgendwie für ein kleines Kind eine Reiswaffel oder einen halben Liter so ein kleines Getränk und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich, dann kommt das so ein bisschen mal so an seine Grenzen. Also so eine Verbotslosigkeit braucht auch ein Miteinander auf beiden Seiten. Also ich sag mal, Hundebesitzer bei Karls, hier bringen viele ihren Hund mit. Das klappt oft gut, solange alle ein bisschen rücksichtsvoll miteinander umgehen.
Ja.
Und oder Raucher. Du darfst bei Karls quasi überall rauchen. Und natürlich ist es trotzdem nicht okay, wenn jemand sich direkt an den Spielplatz setzt und womöglich noch seine Kippe im Sand ausdrückt. Das finde ich auch scheiße, sowas.
Ja.
Aber das müssen dann auch, das klären dann auch oft unsere Kunden untereinander, so ein Problem. Ne?
Ja, absolut.
Also es ist so, es ist wirklich, ich liebe diese Idee, Verbote sind bei Karls verboten, aber es wird auch immer wieder neu gechallenged, dass wir das auch wirklich durchhalten.
Ja. Und sag mal, mit Einblick auch auf die aktuelle politische Situation, wir alle stehen vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind bei euch auch irgendwie mehr als 40 Nationen beschäftigt. Es scheint eine große Familie zu sein. Mit welcher Emotion oder mit welchem Blick schaust du darauf, wie sich aktuell ein möglicher Wahlsieg oder wie auch immer erstmal abzeichnet, was sich verändern könnte?
Ja, das ist, also es gibt ja bei Karls seit 2015, in dem Winter 2015/16 hatten wir hier viele Flüchtlinge aufgenommen bei uns, weil unsere Erntehelferunterkünfte leer standen und der Landkreis hatte uns gefragt, haben wir gesagt, klar, machen wir es, da wurde ich dann damals so hier in der Region so ein bisschen für angefeindet von einigen Gruppen. Und dann hatte ich so quasi aus Trotz und auch um unseren eigenen Mitarbeitern, die eben aus vielen Nationen kommen, zu zeigen, wo ich stehe, hatte ich damals angefangen, dass immer an unseren Eingängen ein Schild steht. Das ist bis heute so an jedem Standort, auch in Oberhausen jetzt, Ausländerfeinde müssen leider draußen bleiben, mit meiner Unterschrift darunter. Und dieses Schild, das kursiert auch hin und wieder mal in den Medien, in sozialen Medien, wo dann zum Beispiel jemand darunter kommentiert, ach so, also uns will der hier also nicht haben mit drei blauen Herzchen, so viele Grüße von der AfD. Und das ist nicht mein Verständnis. Also diese Aussage ist keine politische Aussage von mir, sondern eine zwischenmenschliche Aussage, dass ich also dazu stehe, dass wir als Gesellschaft ausländische Menschen dringend benötigen, in ganz Deutschland dringend benötigen, um so zu leben, wie wir leben. Mhm. Wenn jetzt eine Partei, es gibt da widersprüchliche Aussagen. Ich hatte jetzt gerade von dem Ulrich Siegmund, das ist ja der Spitzenkandidat von der AfD in Sachsen-Anhalt, da hatte ich in einer Talkshow, hat er eigentlich sehr deutlich gemacht, dass er gegen Ausländer gar nichts hat und auch gar nicht vorhat, irgendwas daran zu ändern, weil er da, ich meine, er wurde da auch zitiert, indem er gesagt hat, dass wir die auch hier für die Gesellschaft auch brauchen. Es gibt ja viele Arbeiten und so weiter, die auch verrichtet werden. Und da ging es ihm, also er hat es denn so deutlich gemacht mit straffällig gewordenen, illegal eingewanderten Ausländern und so weiter. Und das ist so, also ich will, warte mal, jetzt fange ich an so rumzueiern. Ich würde sagen, mir ist es wichtig, dass wir, egal was in Zukunft passiert, eine Gesellschaft bleiben, in der ausländische Mitbürger angstfrei sind, sich willkommen fühlen, Teil der Gesellschaft sind. Und das ist meine große Hoffnung, dass das auch so gelebt wird. Und ich habe auch die Hoffnung, dass das so sein wird weiterhin.
Ja. Ja, und es, wo, wenn ich an so einem Ort wie bei euch, wo sozusagen so viele Menschen aufeinandertreffen, so viele Menschen miteinander arbeiten, könnte so ein Gefühl entstehen. Und man wünscht es uns allen, dass auch die Wahl so entsprechend ausgeht und es dann weiter Realität bleibt.
Aber vielleicht, ich möchte trotzdem nochmal so, weil ich kann dann auch immer nicht an mich halten. Ich finde aber auch, dass unsere politischen Vertreter, die jetzt im Moment die Bundesregierung stellen, auch viel dafür tun, nicht gemocht zu werden und damit eigentlich einen Großteil des Problems mitbilden. Ja. Und obwohl das schon so lange bekannt ist, trotzdem man sich nicht mal eint irgendwo in der Bundesregierung und die richtigen Maßnahmen ergreift. Und das macht mich irgendwie auch, das frustriert mich ein bisschen, muss ich ganz offen sagen. Also so deswegen reicht es mir also nicht zu sagen, egal was kommt, Hauptsache die regieren weiter. Ich finde, da muss auch ein bisschen was an Änderung mal passieren ein Lernen eintreten. Aber das ist teilweise nicht erkennbar für mich.
Ja, absolut. Das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, es ist in vielerlei Hinsicht liegen Gründe. Und du hast einen angesprochen und das wäre sicherlich auch nochmal ein extra Thema. Wir müssen so langsam oder wir biegen in die Schlusskurve ein, weil, lieber Robert, es gibt am Ende dieses Podcasts immer drei Blitzfragen. Bin ich gespannt. Die erste Frage, und so, weil dieser Podcast ist ursprünglich mal so gestartet und jetzt ist bis heute geblieben, eine Ostquote. Also eine Quote für Ostdeutsche in großen Spitzenämtern, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Co. Ja oder nein?
Nein.
Sehr gut.
Soll ich noch das ausführen? Also ich bin totaler Verfechter von, der besten Leistung.
Sehr gut.
Egal ob Mann, Frau, schwul, aus welchem Land kommend und schon gar nicht irgendwie in Ost und West. Die beste Leistung muss an die Spitze jeder Organisation, damit eben wir uns als Gesellschaft eben positiv und erfolgreich weiterentwickeln.
Ja. Sehr gut. Zweite Frage. Was sind so typisch ostdeutsche Dinge, Produkte, Charaktereigenschaften, so, von denen es gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben, die sich durchgesetzt haben? Oder was haben wir so ein bisschen auf dem Weg verloren, was uns gut täte als Gesellschaft? Und da war alles dabei schon, von Rotkäppchensekt bis Ganztagsbetreuung. Also du hast breites Spektrum.
Also Rotkäppchensekt finde ich auch, die Marke liebe ich total irgendwie, weil die einen guten Job machen. Ich mag den Begriff und das Produkt Broiler. Ich meine, ein Grillhähnchen gibt es ja auch in Bayern und sonst wo im Westen. Aber ich mag den Begriff Broiler und könnte mir vorstellen, dass das so Stück für Stück irgendwann zu einem gesamtdeutschen Begriff wird. Das habe ich schon so, das spüre ich ab und an mal, wenn ich so mit Wessis sozusagen Kontakt habe. Aber jetzt mal, vielleicht, wenn wir es jetzt nicht nur auf Nahrungsmittel begrenzen. Ich würde mir wünschen, dass so diese Lebensleistung von Ostdeutschen, ich glaube, das tut einfach nach wie vor weh, dass das oft so negativ konnotiert wird, obwohl die einzelnen Personen ihr Leben wirklich mindestens genauso eifrig und so gelebt haben wie Westdeutsche, aber es trotzdem schwingt da immer so ein bisschen so ein abwertender Ton mit, und das muss irgendwann mal aufhören nach den vielen Jahren jetzt.
Ja, zwei schöne Dinge. Gibt es denn Broiler bei euch schon in den Erlebnisdörfern? Du könntest es direkt umsetzen.
Nur in Berlin-Elstal, da gibt es ein Restaurant, das nennen wir zum Großen Wetterhahn. Mhm. Und da gibt es Broiler.
Sehr gut. Und allerletzte Frage, wessen Geschichte möchtest du in diesem Podcast hören? Sollte, muss aber nicht, wie wir hier am lebenden Beispiel sehen, ein Ostdeutscher sein.
Mhm. Ja, ich finde ja die Geschichte von Friedemann Kunz, das ist der Gründer von Scanhouse Marlow, die finde ich unglaublich spannend, nicht nur, weil er hier aus Mecklenburg, also er ist eigentlich ein gebürtiger Schwede, aber sein Vater ist hier Mecklenburger gewesen, so wie meiner im Grunde auch, und der hat hier diese Firma Scanhouse Marlow gegründet, und ich, die Geschichte von dem finde ich Wahnsinn, also was der aufgebaut hat, und ja.
Mega, vielen Dank. Kommt auf die Liste.
Okay.
Lieber Robert, wir hätten bei so vielen Themen noch tiefer einsteigen können und sollen, und da hätten mehrere Stunden gar nicht gereicht, aber es war so ein Rundumschlag über all die Themen. Tausend Dank, dass du da warst. Ich weiß schon aus sicherer Quelle, aus meiner Familie, dass alle auf diese Folge gewartet haben, weil es ist einfach Karls Erdbeer oder Erlebnisdörfer sind the hottest shit. Alle lieben es, und deshalb nur nochmal Chapeau für das, was ihr aufgebaut habt.
Danke.
Toll, dass du hier bist und warst. Danke, dass du deine Geschichte erzählt hast, und alles Gute. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.